Los geht's. Der gute Hirte wurde schon heute bei der Begrüßung deutlich darauf hingewiesen, vor allem wenn dann der Predigttext auch noch Wochenspruch ist. Und ihr seid hier reingekommen und seid schon an einem Schaf zumindest vorbeigekommen. Also diejenigen, die im großen Saal sind, sind, wenn sie natürlich vorne reingegangen sind, an einem so ausgeschnittenen Schaf, wie wir es auch hier vorne sehen, vorbeigekommen. Hier nochmal Schaf, Hirte. Es geht um den guten Hirten, es geht um Schafe. Katja, haben Schafe, hat ein Hirte irgendwas mit deinem Alltag, mit deiner Lebensrealität zu tun?
Naja, mal abgesehen von denen hier würde ich sagen, begegnen mir Schafe am ehesten im Auto.
Ne, im Auto?
Ja, wenn ich dran vorbeifahre. Okay. Und wenn ich da mit meiner Mutter drinne sitzen, dann heißt es immer so, Schäfchen zur Linken, Freude wird winken. Wer kennt den? Oh. Kennt keiner mehr von euch. Es ist Generation meiner Mutter, okay, egal. So ein bisschen mehr vielleicht. Ich habe ja eine Zeit lang in England gelebt, ja. Und wenn ich in Schottland war, da sind mir auch immer viele Schafe begegnet. Besonders dann, wenn ich im Auto, saß und hupend vor ihnen stand und wartete und sind halt nicht so die schnellsten Geschöpfe, würde ich sagen. Wenn ich Bibel nicht lesen würde, dann wäre ich, glaube ich, nicht so freudig dabei, mich selber als Schaf zu bezeichnen. Aber da ich Bibel lese, finde ich Schafsein ganz gut. Okay. Hirten kenne ich nicht. Aber du lebst doch ja eher so im Ländlichen, lass es mich so sagen. Was ist bei dir? Gibt's da einen Hirtenkontakt?
Okay, also wenn du einen Stadtteil von Marburg ländlich bezeichnest, ja. Okay, also ja, es ist eigentlich Dorf, wo wir leben. Und Hirten, ja, ab und zu begegnet mir einer, aber ich würde vielleicht eher sagen, er ist Besitzer einer Herde. Es gibt bei uns ums Dorf herum viele Streuobstwiesen und ein Hirte hat die Aufgabe mit seiner Schafherde, Mäharbeiten da zu machen. Und also sie sind mir heute Morgen begegnet, oder besser gesagt, ich bin vorbeigefahren, am Ortsausgang grasen sie gerade, die letzte Woche direkt hinter unserem Haus. Und da ist mir dann das Bild schon immer wieder vertraut. Ja, und mir fallen dann auch immer so, eben ich bin der gute Hirte ein, oder Psalm 23, wo es ja um den guten Hirten geht. Und ansonsten, mit Schafen hatte ich immer mal was in meinem Leben zu tun. Ich kann mich daran erinnern, mit meinem älteren Bruder habe ich mal einen Deal gemacht mit einem Hirten. Wir waren da so, ja, 12, 13 oder sowas. Und da haben wir dem Hirten für 10 D-Mark und eine Flasche Bier 2 Lämmer abgeschwatzt. Ja, und so waren wir dann Besitzer von 2 Lämmern, die dann bei uns den Garten da gegrast haben.
Gut, dann würde ich sagen, wir tauchen mal in den Bibeltext ein. Wenn wir den einmal, dankeschön, auf der Folie sehen können. In Johannes 10 lesen wir, ich bin der gute Hirte, Jesus sagt das. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Einer, der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur wegen Bezahlung hütet, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht und lässt die Schafe im Stich und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem solchen Mann, dem die Schafe nicht selbst gehören, geht es eben nur um seinen Lohn. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Das ist ja nicht irgendeine Hirte, sondern ein besonderer.
Und da sind wir wieder bei dem Ich bin der gute Hirte. Als Jesus es von sich gesagt hat, ich bin der gute Hirte, dann bei uns kommt es vielleicht nicht ganz so rüber mit diesen beiden Worten, ich bin. Aber die Hörer damals, die haben aufgehorcht. Eigentlich müsste man übersetzen, ich bin, also dieses Ich nochmal verstärken. Und die Hörer der damaligen Zeit, die Juden, die mit den Schriften des Alten Testaments vertraut waren und mit den Propheten und mit Mose, die wurden daran erinnert. An die Offenbarung Gottes dem Mose gegenüber, wie Gott sich persönlich dem Mose vorgestellt hat und gesagt hat, ich bin, der ich bin. Und das ist dieses Ich bin, was Jesus hier verwendet. Ich bin der gute Hirte. Und so war das also Ohren auf. Was maßt er sich an? Er beansprucht in der Autorität Gottes zu sprechen. Also die waren dann sofort auf Hab-Acht-Stellung. Irgendwie muss da jetzt was Besonderes sein.
Ja, und er knüpft doch auch noch an andere Versprechen an. Wir lesen, dass Gott sein Volk mit Schafen vergleicht im Alten Testament. Er nennt es seine Herde. Und wenn Hesekiel dann schreibt, ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, und Jesus hier sagt, ich bin gut, der gute Hirte, dann ist das eben nicht nur irgendein guter Hirte, sondern der gute Hirte.
Genau, und ein Hirte braucht immer eine Herde. Also was nützt der beste Hirte, wenn er keine Schafe hat? Und Jesus und Gott selbst vergleicht uns eben mit seinen Schafen, mit einer Schafherde. Und ich finde es auch interessant, er hätte auch sagen können, ihr seid eine Herde von Rindviechern oder von
sind wir auch manchmal.
Ja, manchmal. Oder von gackernden Gänsen, also nicht gackern, aber schnatternden Gänsen oder so. Ja, aber Jesus sagt, ihr seid eine Schafherde. Und Schafe sind nämlich ausgesprochene Gemeinschaftstiere. Sie brauchen sich gegenseitig. Ein Schaf allein geht meist ein. Also sie brauchen andere Schafe. Und dann ist es auch noch so, dass Schafe Fürsorge brauchen. Sie brauchen Pflege, sie brauchen Nahrung, brauchen frisches Wasser. Sie brauchen jemand, der sie auch zwischendurch schert. Ja, weil sonst nisten sich Parasiten ein, die das Blut auch saugen, ja, und eben ihnen Lebenskräfte nehmen. Die Klauen müssen gepflegt sein, dass die ordentlich laufen können. Und sie brauchen auch jemanden, der ihnen Orientierung gibt, weil sie irgendwie nicht so einen ausgeprägten Orientierungssinn haben. Einen Hund kannst du irgendwo rauslassen, der findet meist zurück. Ja, aber ein Schaf geht verloren. Braucht Orientierung, braucht Leitung. Und das finde ich eigentlich ziemlich spannend daran, dass eben dieses Bild, diese Fürsorge, dieses Umsorgtsein da so stark rauskommt.
Ja, da sagt doch auch Hesekiel was zu, wenn er sagt, ich selbst will meine Schafe weiden und ich will sie lagern lassen, spricht Gott der Herr. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen, das Verwundete verbinden und das Schwache stärken, und was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Also Jesus, wenn er das jetzt auf sich anwendet, kümmert sich um seine Schafe, um die Ausgestoßenen, um die Aussätzigen. Wir sehen das, wenn er sich um die Ehebrecherin kümmert, wenn er Zareus, den betrügerischen Zöllner, wenn ihr dem nachgeht und bei dem einkehren will. Er geht den Verlorenen nach und er geht den Verirrten nach. Er heilt Kranke, versorgt Verletzungen. Und auch mir in meiner Trauer und in meinem Schmerz kommt er mir nah und lässt mich Mut fassen, gibt mir neue Hoffnung.
Und das finde ich eben dieses Spannende daran, dass Jesus wirklich genau weiß, was wir brauchen, welches Futter wir brauchen, welche Pflege wir brauchen, welche Fürsorge wir brauchen, wie umsorgt wir sein müssen. Und dass das so stark eben rüberkommt in diesem Bild von ich bin der gute Hirte. Und das andere finde ich auch nochmal so das Spannende, dass er dann eben auch in Bezug mit den Schafen, wenn er Orientierung gibt, wenn er leitet, dass er da auch ja manche zurückholt, die sich verirren, ja, und sagen, jetzt bist du irgendwie lost sozusagen. Ja, und auch, dass Jesus uns so wertschätzt, so wertachtet. Und letztlich, er ist ja derjenige, der uns in der Beziehung zu ihm eine neue Identität gibt. Paulus schreibt ja mal im 2. Korintherbrief, ist jemand in dieser Verbindung mit ihm, so ist er eine neue Kreatur, bekommt er eine neue Identität durch Christus. Und das ist, was wir von Gott geschenkt bekommen. Er macht durch Jesus uns zu seinen Söhnen und Töchtern. Er gibt uns eine Hoffnung, die in alle Ewigkeit hineingeht. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben, der diese Zukunftsperspektive in uns wachhält. Und ich finde es so genial, dass Jesus eben dieser gute Hirte ist, der uns das alles schenkt, in dieser Verbindung mit ihm. Und ich denke, eine ganz grundsätzliche Frage, die geklärt sein muss für jeden von uns, ist eigentlich, wer ist letztlich Jesus für mich? Ist Jesus ein Hirte? Ist Jesus ein guter Hirte? Ist Jesus irgendwer oder ist Jesus wirklich der gute Hirte? Und das ist die alles entscheidende Frage, die eben die Beziehung zu ihm ausmacht. Wer ist Jesus für dich? Der gute Hirte oder irgendjemand? Irgendwie unpersönlich. Und diejenigen, die mit Jesus in dieser Verbindung stehen, also seine Schafe, die er hier anspricht, die haben so drei Merkmale, was wir aus dem Text gerade, was wir gehört haben, so raushören und auch gleich nochmal hören. Und das können wir uns einprägen, indem wir so Zeichen machen. Das finde ich nämlich ganz spannend. Ja, das eine ist, dass sie zu Jesus gehören. Und wenn wir Gebärdensprache machen, ist Jesus Mittelfinger und dann so in die Handfläche. Ja, macht mal bitte alle mit. Ja, das ist Jesus. Zu Jesus rechte Hand so nach oben gehören. Also die Schafe gehören zu Jesus.
Wir haben gelesen, ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Was ist an dem Schafbild so besonders? Warum ist das selbst für uns, die wir ja, oder die, für mich, die ich ja nicht so viel mit Schafen zu tun habe, trotzdem was, was mich da dran packt? Und ich glaube, es ist diese Beziehung zwischen Schaf und Hirte. Ursprünglich ja auf das Volk Israel ausgelegt, aber dann hat Jesus das ja größer gemacht und ausgeweitet auf jeden Erdenbürger. Er kennt seine Schafe, die zu ihm gehören, sind seine Schafe. Und im Psalm 23, den hast du vorhin ja schon mal kurz angesprochen, da schreibt David aus der Perspektive der Schafe. Ne? David war ja Hirtenjunge, also war er als Teenager, bevor er König wurde und noch viel anderes gemacht hat, war er ja Hirte. Und er schreibt über diese Beziehungsebene. Und er schreibt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Also da ist der Hirte dieser Versorger. Und er erklärt weiter, wie diese Versorgung aussieht. Er weidet mich auf einer grünen Aue, er führet mich zu frischem Wasser, kümmert sich um das körperliche Bedürfnis. Aber er erquickt auch meine Seele, also kümmert sich um den inneren Menschen, führet mich auf rechter Straße, genauso wie im finstern Tal. Und was ich so spannend finde, ist euch schon mal aufgefallen, dass da die Pronomen wechseln. Dann geht es weg vom Er führt hin zum Du. Vom Er geht es zum Du. Da heißt es, du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch. Eine ganz innigliche Beziehung zwischen dem Schaf und dem Hirten.
Und diese innigliche Beziehung, die ist wirklich ganz stark. Das ist so, wir gehören zusammen. Und das ist für mich auch so ein Abbild von dieser Beziehung, die die Dreieinigkeit so unter sich hat. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. So eine enge Gemeinschaft, wie die von Anfang an hatten. Und eigentlich, sie brauchen uns eigentlich gar nicht. Ja, aber sie wollen die Gemeinschaft. Und deswegen ruft Gott die Welt ins Dasein, schafft uns Menschen, um in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Wir sind auf Gemeinschaft angelegt. Und das finde ich ganz stark in diesem Bild auch von diesem Hirten, was Jesus eben sagt, meine Schafe gehören zu mir. Sie sind eben meine Schafe, nicht es gibt Schafe und wer will, kann da mal irgendwie dazugehören, sondern diese Beziehung ist ganz deutlich und ganz eng und orientiert sich an dieser engen Gemeinschaft, die Gott in sich selbst hat.
Und diese Tiefe und Beispiele für diese auch Schlichtheit dieser Beziehungsebene sehen wir ja im gesamten Neuen Testament, beziehungsweise wenn wir uns die Evangelien angucken und da die Begegnungen, die Jesus mit den einzelnen Menschen hat, sehen. Wenn er an seinem eigenen Grab Maria sagt, da sehen wir, wie stark diese Beziehung ist. Oder wenn er die rettende Hand ausstreckt und Petrus, der kurz vorm Abtauchen ist, wieder rausholt. Oder wenn er sagt, ich habe dich unter dem Feigenbaum gesehen. Da sehen wir, wie nah Jesus an seinen Schafen, an seiner Familie dran ist.
Und das zeigt da die Fürsorge, das Umsorgtwerden von ihm. Und dieses Besondere am Hirtenbild ist auch diese liebende Annahme des Hirtens, ja, dass er für seine Schafe wirklich alles gibt, dass er bereit ist, sein eigenes Leben zu kümmern. Und nicht so wie einer, der angeheuert wird und sagt, kannst du mal für 1-2 Tage auf meine Herde aufpassen? Und dann droht eine Gefahr und der ist schneller weg als irgendjemand anders. Sondern Jesus sagt, ich gebe mein Leben sogar dafür. Ich setze alles dafür ein, um das Leben meiner Schafe zu erhalten. Und das ist unglaublich stark. Und Jesus sagt ja dann eben, dass er dieses Leben gibt und lässt. Und das haben wir jetzt an Ostern gefeiert, Karfreitag und die Auferstehung, wo das so deutlich wurde, dass aller Einsatz ja, für seine Schafe wirklich geschieht von seiner Seite her.
Ja, und es geht ja um dieses Zusammensein mit ihm sein. Und ich glaube, deshalb haben wir so diese Sehnsucht in unserem Herzen nach Gemeinschaft mit ihm. Dass das von Anbeginn in uns hineingepflanzt wurde, mit ihm zusammen zu sein. Und glaube ich glaube, es ist diese Sehnsucht, die uns auch sonntags hierher bringt, die uns verbindet, dass wir mit ihm zusammen sein wollen, dass wir Gemeinschaft mit ihm und miteinander haben wollen. Deshalb so wichtig die Frage, wohin gehörst du? Und ich hoffe, du sagst, ich gehöre zu Jesus, zu dem, der das ewige Leben jetzt schon uns schenken möchte. Dass wir gemeinsam sagen können, wir gehören zu Jesus, indem wir, könnt ihr die Gebärde nochmal mitmachen, wenn ihr mögt, natürlich nur, zu Jesus gehören. Der Text geht weiter, wenn wir den nochmal sehen könnten. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins.
Die Schafe hören den Hirten und eine weitere Gebärde auf Jesus. Und hören ist, Jesus so ans Ohr heranziehen. Also nochmal, auf Jesus hören. Wozu eigentlich auf den Hirten hören? Es geht darum, sich auf ihn hin auszurichten, aufmerksam zu sein. Denn wenn der Hirte etwas sagt, dann ist es entweder für Orientierung, dass er leiten will, weiterführen will, oder vielleicht auch für Korrektur oder für besondere Pflege, dass er einen mal ein bisschen näher ranholt. Auf den Jesus hören. Warum? Weil eben diese persönliche Ansprache, dieses Vertrauen auch dadurch gestärkt wird. Und ich fand es interessant, im Römer 10 schreibt Paulus, der Glaube, was man auch mit Vertrauen übersetzen kann, kommt aus der Predigt. Und da steht eigentlich übersetzt, kommt aus dem Gehörten. Ich höre auf die Stimme des Hirten und dadurch wächst auch mein Vertrauen, weil wenn ich auf ihn höre, dann nehme ich ihn wahr, dann verstehe ich ihn und dann soll es auch zu dem Beherzigen kommen, also dass es umgesetzt wird, also vom Kopf ins Herz, in die Hände, in die Beine. Und da finde ich es interessant, eben sich auszustrecken, die Ohren auf Empfang zu stellen, damit wir ihm hören können. Und natürlich ist die Frage, was höre ich denn jeden Tag um mich herum? Das ganze Stimmengewirr, ja, was hat nicht jeder so um die Ohren oder vielleicht sogar auf den Ohren? Was höre ich und was will ich hören? Wohin orientiere ich mich? Also heutzutage können wir an einem Tag so viel Informationen bekommen und hören, wie ein Mensch im Mittelalter sein ganzes Leben lang. Also so viele Informationen stehen uns zur Verfügung. Und da ist ja schon die Entscheidung, was will ich hören? Wem will ich mich aussetzen? Will ich Gott Gehör schenken? Wie bereit sind wir zu hören? Gerade dann, wenn es vielleicht etwas ist, was wir nicht hören wollen. Was uns vielleicht erstmal unbequem erscheint oder vielleicht auch vor Herausforderungen stellt, wo man sagt, boah, nee, wenn ich das mache, glaube ich, das werde ich nicht schaffen. Aber wie geht das nochmal mit dem Hören?
Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir nicht über Gottes Reden verfügen können. Wir können das nicht entscheiden. Wir können hören. Wir können hörbereit sein. So gibt es Weisen, auf denen Gott redet. Und ich glaube, es ist sehr unterschiedlich und sehr individuell. Vielleicht ist es, wenn du Bibel liest, vielleicht in Liedern, im Gebet. vielleicht durch das, was ein anderer dir sagt, vielleicht auch durch das, was du erlebst. Es gibt, glaube ich, zig Möglichkeiten, wie Gott sprechen kann. Und für uns ist, glaube ich, wichtig, dass das Rohr geputzt ist. Also, dass wir diese Beziehung, dass die offen ist. Und dass da nicht irgendwie was verklumpt oder verdreckt ist. Dass wir Schuld haben, die da sozusagen als Block dazwischen ist und die den Weg blockiert. Und dass wir sagen, Herr, ich möchte hören.
Und wenn wir hören, geht es auch darum, dass wir prüfen, was wir hören. Das ist nämlich immer gut. Und auch anhand dessen, dass wir sagen, was steht eigentlich dazu in der Bibel? Ist es im Einklang mit dem, was Gott schon gesprochen hat? Denn was manche sagt, ich habe von Gott gehört, kann man immer dran prüfen, ist es im Einklang mit der Bibel oder widerspricht es der Aussagen Jesu oder der Aussagen, was wir im Wort Gottes lesen. Und wenn das der Fall ist, würde ich immer sagen, Vorsicht. Ja, oder dann gibt es ja Klassiker, vor allem, wenn für einen gehört wird. Ja, da gibt es ja so die Schrecksachen, ja, Gott hat mit mir gesprochen, Gott hat mir klargemacht, Tim, Katja, ihr sollt mir euer Auto schenken. Ja. So ungefähr, ja langsam oder 5.000 Euro oder nach, ne, Gott hat mir klar gemacht, ich soll dich heiraten. Schön, die hat das klar gemacht, mir überhaupt nicht, aber das baut ja dann auch einen Druck auf. Ja, oder dann auch nochmal zu hören, was wenn es weitergegeben wird, auch für die Gemeinschaft. Ja, immer zu gucken, anhand der Bibel zu prüfen. Und nicht einfach übernehmen, ich habe den im Buch gelesen und das ist jetzt für uns diese Botschaft, die wir auch brauchen. Und dann ist natürlich auch spannend bei dem Hören, kennt ihr vielleicht auch, ich kenne es auch in meinem Leben, was ist, wenn Funkstille herrscht? Wenn man den Eindruck hat, ich bin bereit, aber da kommt nichts. Da hört sich nichts. Und dennoch kann man sich fragen, okay, bin ich in Hörbereitschaft? Will ich hören? Und wenn das der Fall ist, denke ich immer, kannst du ganz gechillt sein. Weil wenn Gott zu dir reden will, dann wird er das tun. Da muss ich nicht irgendwie verkrampft durchs Leben eiern und denken, wann passiert es jetzt so? Ja? Sondern zu sehen, okay, bin ich hörbereit, dass Gott mit mir reden kann. Und manchmal gibt es Zeiten, wo es ganz still erscheint. Und manchmal ist es auch wichtig zu fragen, okay, ich rechne oder ich will, dass Gott zu mir redet, aber habe schon vorgelegt, wie Gott reden muss. Er darf jetzt nur auf diese Art und Weise. Und wo Gott schon auf ganz andere Art und Weise zu mir spricht, aber ich ihn eben so in ein Schema gepresst habe, wo ich denke, nur so darf er jetzt auch mit mir reden. Und das wieder, wenn es einem so klar wird, das weglassen und dann eben hörbereit sein, empfangen, was Gott für einen bereithält. Und wenn wir beim Hören sind, können wir uns genauso wieder auch fragen, willst du Jesus hören? Willst du in dieser Hörbereitschaft sein? Also willst du Jesus hören? Dürft ihr gerne nochmal mitmachen. Willst du Jesus hören? Und wenn ihr die Bewegung gemacht habt, na, so Jesus ans Ohr ziehen, willst du ihn hören? Vielleicht ist es da auch einfach mal eine Hilfe, da braucht man ja eigentlich beide Hände, mal das Handy zur Seite zu legen. Auf keine Push-Up-Nachricht gleich zu gucken. Nicht gleich, wenn irgendeine Nachricht kommt, sofort darauf antworten, ja, und immer busy sein, sondern einfach sagen, und das lege ich jetzt mal zur Seite und habe diese Zeit ganz konkret mit Gott. Und dann ist es ja noch mehr als das Hören.
Ja, es ist dem Hirten folgen, es ist dem Hirten gehorchen. Und auch dafür haben wir euch eine Gebärde mitgebracht. Wir fangen nochmal vorne an. Ne? Christus, zu Christus, das geht total blöd mit dem Mikro, gehören, auf ihn hören, also ans Ohr ziehen und ihm folgen. Einer geht vor, der andere Finger kommt hinterher. Ihm folgen, ihm gehören, zu ihm, auf ihn hören. Es ist mehr als ein Hinterherlaufen. Und wenn Jesus zu Petrus sagt, folge mir nach, dann ist es mehr als die Netze hinter sich zu lassen. Er wird vom Fischfischer zum Menschenfischer, findet seine Identität in ihm, auf sein Wort hin in seinem Takt. Es geht um ein Nachmachen und ein Nachahmen. Und dieses Nachmachen und Nachahmen ist nicht unbedingt bequem. Und deshalb finde ich auch dieses Wort Gehorchen, was so ein bisschen alt und auch ein bisschen sperrig in unserer Selbstverwirklichungs-Individualität-Zeit ist, Gehorchen für mich so wichtig. Es geht nicht um diesen sklavischen Gehorsam, sondern es geht um Gehorsam als Herzenshaltung. Aus Liebe, weil ich will und weil ich darf. Aus Liebe hat Jesus zu uns sich am Kreuz hingegeben, hat diese Liebe am Kreuz für uns gezeigt. Und daraus speist sich unser Drang, mein Drang, ihm nachzufolgen und ihn nachzuahmen, gehorsam zu sein. Und da bedarf es, glaube ich, einer täglichen Entscheidung, ihm täglich zu folgen. Jesus nennt das, täglich sein Kreuz auf sich zu nehmen. Das ist sozusagen das Motto derer, die ihm folgen. Und da geht es nicht um eine Theorie, um eine Annahme, sondern es geht ums Praxis, um die Praxis. Es geht ums Praktischwerden. Und in seinem Intensivkurs für Nachfolge der Bergpredigt endet er eben mit dieser Praxis, wo er sagt, es gibt zwei Lebenshäuser. Und das eine Haus ist stabil, das andere Haus weniger. Und das stabile Haus ist das Haus dessen, der hört und tut, der umsetzt, der gehorsam ist. Das alles nicht aus eigener Kraft, sondern dazu braucht es den Heiligen Geist. Konkret geht es beim Gehorsam, glaube ich, um das wohin auch immer, wann auch immer und was auch immer. Dass wir ihm das hinlegen. Wohin auch immer, zum Beispiel an den Gartenzaun Gespräch mit dem Nachbarn und nicht nur über das Wetter oder was gerade so politisch tut, sondern vielleicht mal um das, was uns wirklich ausmacht. Hin zum Tür deiner Kommilitonin, zum Klopfen und zu sagen, hier, lass uns mal sprechen. Oder auch nach Taiwan, Japan oder Ruanda. Beim Wann auch immer, warum nicht jetzt? Das Navi fragt uns immer, ne, wenn wir irgendwo hinwollen, fragt uns das Navi, soll ich mit dem augenblicklichen Standort beginnen? Warum nicht jetzt? Oder das Wach, was auch immer. Vielleicht heißt es mal, das Rohr zu putzen, weil hier ein Klumpen drinne ist, weil Schuld bekannt werden muss. Vielleicht ist es der Schritt auf jemanden zu, mit dem du schon lange nicht mehr geredet hast. Vielleicht ist es eine Einladung auszusprechen, eine Karte zu schreiben. Und das alles immer nicht aus eigener Kraft, sondern in der Kraft Jesu mit dem Heiligen Geist.
Wann auch immer, wo auch immer, was auch immer. Und dennoch gibt es auch dieses Aber, dieses Dennoch. Jesus folgen heißt ja nicht mit 210 auf der Autobahn, freie Fahrt und immer Vollgas, sondern da gibt es ja auch die dunklen Täler, ja, Psalm 23, und ob ich schon wandere im finsteren Tal, das gehört ja auch mit dazu. Wenn das Leben eben uns durch dunkle Täler führt, das Tal bleibt ja dann dennoch dunkel. Und wenn, wie in dem Text beschrieben, wenn der Wolf kommt, dann kann es zu Verletzungen kommen. Dann ist Gefahr. Die dunklen Täler in unserem Leben, das kann Krankheit sein, Verlust, Tod, Zerbruch von Beziehungen. So manche Abiturienten von uns denken vielleicht jetzt nächste Woche, da geht's schon ins dunkle Tal. Wenn ich an Mathe, Deutsch oder Englisch oder welche Prüfung auch immer denke. Aber bei diesem dunklen Tal ist ja der entscheidende Unterschied, dass der gute Hirte da ist. So wie es im Psalm 23 heißt, dein Stecken und Stab trösten mich. Ich habe mir sagen lassen, wenn eben es durch ein dunkles Tal geht oder in der Nacht der Hirte die Herde führt, dann gibt er immer wieder auch Klopfzeichen durch seinen Hirtenstab. Ja, also die Schafe gehen ihm hinterher, aber sie sehen ihn nicht richtig. Und er klopft immer wieder, dass die Schafe hören, der Hirte ist da. Ich bin sicher. Und das finde ich auch nochmal so ein starkes Bild. Es geht dem Hirten hinterher, wenn es ins dunkle Tal bei uns geht, sagt dir Jesus nicht, weißt du was, geh schon mal voraus. Guck mal, ob du und wie du da durchkommst. Und wenn einer auf der Strecke bleibt, Pech, dann gehe ich nicht rein. Sondern dass Jesus eben vorausgeht und sagt so, ich gehe mit dir durchs dunkle Tal. Du kannst mir folgen. Ich bin da. Ich bin absolut vertrauenswürdig.
Ich bin absolut vertrauenswürdig. und folge du mir nach, sei du mir gehorsam. Wo gilt es für dich heute, gehorsam zu sein? Wo gilt es dich, geht's dir heute drum oder ist es wichtig für dich, ihm nachzufolgen, ihm hinterher zu gehen? So möchten wir euch heute einladen, zu Jesus zu gehören, von ihm zu hören und ihm nachzufolgen.
Wir werden jetzt gleich nach dem Lied Abendmahl feiern. Und das ist eine gute Gelegenheit, sich das nochmal neu gewiss zu machen. Oder dann auch in der Gebetszeit. Vielleicht zu jemandem zu gehören und sagen, ich brauche heute nochmal diesen Zuspruch, dass ich zu diesem Hirten gehöre, dass ich zu Jesus gehöre. Dann lasst es euch zusprechen. Vielleicht habt ihr auch gemerkt, Jesus hat in letzter Zeit mit mir gesprochen, aber ich wollte ihn einfach nicht hören. Und ihr merkt, da muss wieder ein Rohr durchgeputzt werden, wo ihr Vergebung, wo ihr Korrektur annehmen könnt und das auch in Brot und Wein ganzheitlich aufnehmen könnt, schmecken und sehen könnt, wie gut dieser gute Hirte zu uns ist. Dass ihr euch das, dessen gewiss macht, ihr gehört zu ihm, er hört uns und deswegen können wir auch hören und ihm folgen.
Lasst uns doch zum Gebet aufstehen, wenn ihr mögt und könnt. Jesus, danke, dass du der gute Hirte bist. Danke, dass du gut bist und dass du es gut mit uns meinst. Danke, dass wir zu dir gehören dürfen und dass wir den Schritt auf dich zumachen dürfen. Aber noch viel mehr sei dir Dank dafür, dass du uns entgegengekommen bist, dass du für uns da bist.
Jesus, danke, dass du alles gegeben hast, damit wir auch zu dir gehören können. Und wir wollen zu dir gehören, zu dem guten Hirten, weil es keinen besseren Ort gibt. Und wir beten, dass wir auch immer wieder diese Hörbereitschaft haben, uns ausrichten zu dir hin, damit wir deine Weisungen annehmen können, dein Zuspruch, deine Verheißungen, die du uns gibst, aber auch Korrektur. Und Jesus, wir wollen dir folgen an allen Tagen und danken dir, dass du, wenn es durchs dunkle Tal gehst, deine Gegenwart versprochen hast, dass du vorangehst, uns wir darauf verlassen können, du uns Kraft gibst, Stärke gibst und Schutz. Amen.